Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wie schwierig der Umgang mit Schuld ist, erkennt man auch am Wandel der Begriffe. Lange, vor allem wenn es um deutsche Verbrechen im Nationalsozialismus ging, hieß es, dass die Schuld bewältigt werden müsse. Heute, etwa bei der Erforschung der Diktatur in der DDR, sprechen Historiker lieber davon, Schuld aufzuarbeiten. Im religiösen Kontext ist traditionell von der Reinigung von Schuld die Rede. Und eine Forschergruppe an der Universität Bielefeld hat ihr Arbeitsthema Felix Culpa, glückliche Schuld, genannt. Das interdisziplinäre Team versucht, die gesellschaftliche Bedeutung von Schuld zu bestimmen, einschließlich ihrer positiven, produktiven Wirkungen. Ingeborg Breuer stellt das Projekt vor.
Diese Schandtaten, eure Schuld. Ihr habt ruhig zugesehen und es stillschweigend geduldet. Das ist eure große Schuld. Ihr seid mitverantwortlich für diese grausamen Verbrechen.
Diese Anschuldigung war 1945 auf Plakaten der Alliierten zu lesen, die die Deutschen über die Gräueltaten in den KZs aufklärten. Die Siegermächte erhoben Anklage gegen alle Deutschen, weil sie kollektiv den Völkermord an den Juden gebilligt hätten. Das sah Bundespräsident Richard von Weizsäcker 40 Jahre nach Kriegsende anders. Am 8. Mai 1985 erklärte er:
Schuld oder Unschuld eines ganzen Volkes gibt es nicht. Schuld ist wie Unschuld, nicht kollektiv, sondern persönlich.
Schuld entsteht, wenn jemand einen anderen schädigt oder verletzt. Aber ist Schuld etwas Persönliches oder kann auch eine ganze Gruppe schuldig sein, ein Volk? Kann Schuld eine produktive Kraft entfalten? Fragen, die sich die Forschungsgruppe Guilt, also Schuld, am Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld stellt.
Es gibt moralische Schuld, juristische Schuld, politische Schuld, persönliche Schuld. Und es ist eigentlich auch für unsere Forschungsgruppe unmöglich, uns auf eine Definition von Schuld zu einigen.
Erläutert die Leiterin der Forschungsgruppe, Professor Katharina von Kellenbach, Theologin am St. Mary's College in den USA. Und präzisiert.
Wobei ich denke, dass wir durchaus den Schwerpunkt eher auf, soll ich kollektive Schuld sagen oder politische Schuld, eher als Individualschuld. Da denke ich, haben wir als Gruppe durchaus einen Konsensus.
Schuld gilt ja gewöhnlich als Konsequenz einer bösen Tat, eines Verstoßes gegen eine moralische Regel oder gegen ein Gesetz. Ihr haftet also etwas Belastendes und Destruktives an. Aber wieso nennt die Forschungsgruppe ihr Projekt Felix Culpa, glückliche Schuld?
Die Formulierung von der glücklichen Schuld ist das natürlich einerseits eine Provokation gegen sozusagen einen, ja, wenn man so will, etablierten Diskurs der Schuld. Die Schuld sozusagen steht als Belastendes, als Destruktives, als etwas, was sozusagen eigentlich weg muss, was lähmt, was man auflösen muss. Dagegen ist es ein bisschen provokativ gesprochen.
So Dr. Matthias Buschmeier, Germanist an der Uni Bielefeld, ebenfalls Leiter der Gruppe.
Die Formulierung selbst stammt eben aus dem Exultet, dem mittelalterlichen Ostergesang, und bezeichnet da eben auf eine bestimmte Dimension dieser sozusagen Produktivität, dass aus einem Malum ein Bonum entstehen kann, wie das der Philosoph Odo Marquardt mal genannt hat.
In der christlichen Tradition wird dem Schuldbewusstsein eine erneuernde Kraft zugeschrieben, die zu einer moralischen Einsicht und Veränderung führen kann. Dagegen verhindert die Leugnung oder mangelnde Aufarbeitung einer Schuld eine Aussöhnung von Tätern und Opfern, verhindert einen historischen Neubeginn, wie Katharina von Kellenbach in Bezug auf die Massaker an den Armeniern durch die Türken während des Ersten Weltkriegs ausführt.
Dieser Konflikt ist so emotional aufgeladen auf beiden Seiten, dass es im Grunde besser gewesen wäre, einen Dialog zu führen und auch eine Wahrheitskommission, also allein die Fakten, mal die Archive zu öffnen und zu sehen, was ist da eigentlich passiert und wie verhalten wir uns dazu. Und dann wäre vielleicht auch der armenische Genozid tatsächlich jetzt Geschichte, zu der man sich gemeinsam verhalten kann.
Schuld werde produktiv gewendet, wenn, so von Kellenbach, ein Sprachraum geschaffen wird, wo ein Verbrechen verhandelt werden kann, um letztlich mit etwas Altem abschließen und mit etwas Neuem anfangen zu können.
Ein ganz bekanntes Beispiel, das wären die Schuldbekenntnisse nach dem Zweiten Weltkrieg. Wobei es natürlich nicht die Schuld selber allein ist, die produktiv ist, nicht? Also nicht das Vergehen und seine moralische Bewertung, sondern eben die Art des Umgangs mit der Schuld.
Veranschaulicht Maria Sibylla Lotter, Professorin für Philosophie an der Uni Bochum.
Da kann man sagen, das ist sicher in dem Sinne produktiv gewesen, als die Schuldbekenntnisse, die jetzt vor allem mit der deutschen Schuld begangen, aber dann auch eine internationale Praxis wurden, nicht? Also in Amerika, in Australien, auch in der asiatischen Welt praktiziert werden inzwischen, dass die geeignet sind, wieder neue Beziehungen zwischen der Gruppe, also der Nation, nicht? Also der die Täter zugerechnet werden, und der Nation oder den sozialen oder kulturellen oder religiösen Gruppen, die Opfer waren, zu stiften.
Der Philosoph Karl Jaspers hatte bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage nach der juristischen wie auch der moralischen Schuld der Deutschen gestellt. Kriminelle Schuld, befand er da, hätten diejenigen Deutschen, die während der NS-Ära Verbrechen begangen haben. Sie müssten durch die Gerichte bestraft werden. Aber ebenso wichtig wie die Verurteilung der Täter war für Jaspers die Auseinandersetzung mit der moralischen Schuld. Sie treffe alle Mittäter, aber auch die Mitläufer und die, die einfach schwiegen, mithin fast alle. Jaspers war überzeugt, dass sich das deutsche Volk als Gemeinschaft dieser moralischen Schuld stellen müsse. Und dennoch befand er, dass die moralische Schuld nur je Einzelnen zuzuschreiben sei. Die Idee einer Kollektivschuld führe ja geradezu zu einer Nivellierung der Verbrechen von Einzelpersonen. Denn dann, so Jaspers wörtlich, werde alles stufenlos auf eine einzige Ebene gezogen, um es im Großen zu fassen in der Weise eines schlechten Richters zu beurteilen.
Man kann einer Person nur etwas vorwerfen, was sie hätte verhindern können. Und dazu gehört eine nachweisbare Tatbeteiligung, die natürlich auch einfach Unterlassung einer Hilfeleistung sein kann. Nicht? Also auch diejenigen etwa in der Nazizeit, die keine aktiven Täter waren, aber etwas hätten verhindern können. Denen kann man natürlich im klassischen moralischen Sinne dann auch eine Schuld geben. Aber wenn es um nachfolgende Generationen geht, die da gar nicht gelebt haben, dann macht das natürlich keinen Sinn.
Gerade die heutige Zeit sei aber von einer von Schuld- und Schamgefühlen getriebenen Moralisierung der politischen Sphäre bestimmt, schrieb die Bochumer Philosophin vergangenes Jahr in der Zeit. Der Westen, die Europäer, trügen sozusagen als Kollektivtäter die Schuld am historischen Unrecht ehemals kolonisierter Weltgegenden. Insbesondere in den USA gibt es aktuell eine Debatte über White Guilt, also weiße Schuld. Danach sei quasi jeder Weiße schuldig an der Unterdrückung von Schwarzen, weil er bereits qua Geburt einen Vorteil gegenüber einem Afroamerikaner habe, ungeachtet seines konkreten sozioökonomischen Hintergrunds. Die weiße Hautfarbe ist damit nicht mehr länger eine zufällige physische Gegebenheit, sondern mit einer Reihe ererbter Privilegien verbunden. In einem ähnlichen Kontext steht die seit geraumer Zeit auch in Europa gebräuchliche Rede von den machttrunkenen alten weißen Männern, die die Schuld trügen an dem, was falsch läuft auf dieser Welt. Aber wird dabei der Antirassismus nicht selbst rassistisch? Fragt Maria Sibylla Lotter.
Jemand wird aufgrund eines äußeren Merkmals wie Männlichkeit, Gender, nicht, oder Hautfarbe oder so quasi als eine beschädigte, irgendwie moralisch defiziente Person dargestellt.
Katharina von Kellenbach, die selbst in den USA lehrt, wendet allerdings ein, der Diskurs über die Schuld der Weißen in der nordamerikanischen Vergangenheit sei noch lange nicht aufgearbeitet, sodass eine Debatte darüber durchaus vonnöten sei.
Der Begriff der White Guilt kommt ja aus den USA. Und hat was mit der Geschichte der Sklaverei zu tun und der Tatsache, dass die Geschichte der Sklaverei und des Bürgerkriegs und der Civil Rights Movement immer noch nicht wirklich bearbeitet wurde. Also das ist eine offene Wunde. Wenn diese Wunde heilen soll, wenn wir tatsächlich eine nicht rassistische Gesellschaft in den USA schaffen wollen, dann muss auch das Gespräch über die Complicity, also die Komplizenschaft und die Privilegierung, die sich über Hautfarbe in den USA bindet, auch die emotionale Qualitäten, die damit verbunden sind, die müssen offen besprochen werden.
Aktuell stellt sich die Frage nach der Schuld erst recht bei dem in den wohlhabenden Gesellschaften üblichen ressourcenverbrauchenden Lebensstil. Ist der klimaschädigende, gigantische CO2-Fußabdruck, den der westliche Wohlstandsbürger produziert, dem Einzelnen vorzuwerfen? Müsste dieser nicht seine Neigung zu großen Autos, hohem Fleischkonsum, geräumigen Wohnungen und häufigen Flugreisen höchst individuell überdenken?
Heutzutage kann sich, glaube ich, kein einigermaßen gebildeter Mensch in der westlichen Hemisphäre noch selber sagen, also bei bestimmten Verhaltensweisen, Lebensweisen handle ich nicht sozusagen fahrlässig. Wenn ich also irgendwie, keine Ahnung, 10-mal im Jahr ins Flugzeug steige, dann bin ich mir sehr wohl bewusst, dass ich damit einen starken ökologischen Fußabdruck hinterlasse und einen Schaden zufüge. Durch sozusagen das Bewusstsein, nennen wir es jetzt mal in dem Fall Schuld, kann das natürlich ein Ausgangspunkt dafür sein, das eigene Verhalten zunächst zu überdenken.
Ob das schlechte Gewissen allerdings weiterhilft, ist auch noch die Frage. Zumal Matthias Buschmeier zugibt, dass seine Zunft des akademischen Hochschulpersonals ja zu den Vielfliegern der Gesellschaft gehört, weil Forschung immer stärker globalisiert wird. Für Maria Sibylla Lotter kompensiert das Schuldgefühl lediglich das Gefühl der politischen Ohnmacht, weil es dem Handeln vermeintlich eine Richtung gibt, ohne aber etwas am Problem zu ändern. Zudem bedeute Schuld zu übernehmen immer auch, die Aufmerksamkeit auf die eigene moralische Haltung zu lenken und habe daher auch eine potenziell narzisstische Seite. Sie möchte deshalb den Begriff der Schuld durch den der Verantwortung ersetzt sehen. Eine Verantwortung, die auch nicht schuldige Personen tragen, ihre Gesellschaft ökologischer und gerechter zu machen. Politisches Handeln wäre also nützlicher als Betroffenheitsbekenntnisse.
Es ist ganz klar eine Frage der Verantwortung. Wir müssen diskutieren, was die Folgen von kollektivem Handeln sind, nicht, und wie weit auf der Ebene von Nationen und internationalen Abkommen das beeinflusst werden kann. Aber die Rede von Schuld lenkt die Aufmerksamkeit ganz in die falsche Richtung, nämlich in die der Selbstanklage, des Pessimismus über die eigene Sündigkeit und dergleichen.
Die Theologin Katharina von Kellenbach sieht aber in der emotionalen Basis des Schuldgefühls die Produktivität der Schuld, weil gerade das Veränderung bewirken könne.
Ich komme ja aus der Religion und für mich hat der Schuldbegriff einfach auch eine emotionale Wurzel. Also es appelliert ans Herz. Die Verantwortung ist was, was im Kopf stattfindet. Die Schuld ist was, was im Herzen ist. Also für mich ist der Schuldbegriff tatsächlich, gerade weil er so diffus ist, ist es deswegen der richtige Begriff?
Gerade aus theologischer Sicht haben aber Schuld und Befreiung von der Schuld noch einen anderen Aspekt. Im Christentum ist von jeher das Thema Schuld mit Unreinheit verknüpft. Schon in der Bibel wäscht sich Pilatus angesichts der Forderungen der Juden, Jesus zu töten, öffentlich die Hände und behauptet, ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen. Darauf weist der Literaturwissenschaftler Professor Meinolf Schumacher von der Uni Bielefeld hin.
Unreinheit ist zunächst einmal eine sehr alte und sehr verbreitete Metapher für Schuld. Und dann ist ganz konsequent auch, dass man alle Aufarbeitungen von Schuld unter dem Bild der Reinigung begriffen hat. Das kennen wir alle, wir kennen es individuell aus dem Bereich der Religion. Die Beichte ist natürlich eine Reinigung. Wir sprachen von Karl Jaspers 1946, der hat die Aufarbeitung der Schuld der Deutschen als Reinigung des deutschen Volkes verstanden.
Aber dieses Bild, so Schumacher, sei mittlerweile zum Problem geworden.
Reinigung ist immer etwas sehr Gewaltsames. Reinigung versucht, die ganze Schuld loszuwerden. Wenn die Reinigung vollkommen ist, dann ist von der Schuld nichts mehr da. Auch nicht das, was möglicherweise produktiv daran ist, nämlich die Erinnerung daran. Und wenn wir feststellen, dass die Metapher der Reinigung so schwierig ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob überhaupt die Vorstellung von Schuld als Unreinheit akzeptabel ist.
Liegt also, wie Meinolf Schumacher weiter ausführt, in der Verbindung von Schuld und Unreinheit sowie Unschuld und Reinheit eine Wertung, die letztlich auf die Ausgrenzung alles Unreinen hinausläuft? Weil rein eben auch frei von Fremdem und Störendem bedeutet?
Man hat das Haus geputzt und Reinheit geschaffen, wenn alles an seinem Platz ist. Und das heißt, es gibt Männer und es gibt Frauen und es gibt Weiße, es gibt Schwarze und es gibt Deutsche und es gibt Franzosen und jeder weiß, wo der Platz ist und hat die Nische. Und die Unreinheit passiert immer dann, wenn sich das vermischt. Und natürlich ist eine offene Gesellschaft, die keine Grenzen hat, damit eine Bedrohung.
Führt also die Verknüpfung von Schuld mit Unreinheit geradewegs zu dem rassistischen Statement, eine offene Gesellschaft, in der viele Kulturen einen Platz haben, sei unrein, gewissermaßen eine Gesellschaft, die Schuld auf sich geladen hat? Oder ist es so, wie Maria Sibylla Lotter meint, dass es ein strahlend reines Haus ebenso wenig geben kann wie die völlige Freiheit von Schuld?
In dem Sinne, dass es nicht so etwas wie reine Gerechtigkeit gibt und dass es ganz wichtig ist in einer Gesellschaft, dass sich alle darüber klar sind, dass etwa nicht alle Vergehen und Verbrechen durch Rechtsverfahren nicht abgearbeitet werden können. Es bleibt immer so etwas wie schmutzige Restschuld oder so. Und damit müssen Gesellschaften leben können, also dass nicht alles wieder in Ordnung gebracht werden kann. Das Zimmer wird nie ganz ordentlich, nicht? Und trotzdem muss man sich wohlfühlen können.